Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Kapital FM, der Lekturebegleitung für alle, die das Marx'sche Kapital selbst lesen wollen. Wir gehen wie immer abschnittsweise durchs Kapital, sagen in jedem Podcast die Seiten, die bis zum nächsten Mal zu lesen sind und besprechen sie dann in der Folge. Ich bin Fritz und zusammen mit Markus.
Hallo.
Werden wir heute die Seiten 341 bis 390 besprechen. Das sind an der Zahl nicht gar so viele, aber es ist recht viel verdichteter Inhalt und wir hoffen, dass wir das zügig durchgehen können.
Ja, aber bevor es losgeht, nochmal ganz kurz zum letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir die Kapitel 9 und 10 besprochen. Einmal Kapitel 9, Rate und Masse des Mehrwerts. Und Kapitel 10, der Begriff des relativen Mehrwerts. Zur Rate und Masse des Mehrwerts würde ich jetzt gar nichts nochmal sagen wollen. Begriff des relativen Mehrwerts, denke ich, ist es wichtig nochmal zu rekapitulieren. Anstatt dass das Kapital den Arbeitstag verlängert und dadurch den Mehrwert erhöht, also das wäre das Verfahren der Produktion des absoluten Mehrwerts, gibt es die zweite Möglichkeit, dass der Wert der Arbeitskraft sinkt, also dass man bei einem konstanten Arbeitstag von, sage, 8 Stunden weniger Zeit dafür aufwenden muss, dass der Arbeiter für sich arbeitet, weil die notwendigen Lebensmittel billiger werden und indem das Kapital die Produktion der Waren verbilligt, senkt es den Wert der Arbeitskraft und führt dadurch dazu, dass der Mehrwert als Anteil vom Gesamtarbeitstag steigen kann, obwohl der Arbeitstag unverändert bleibt. Und der Mechanismus, das ist auch, denke ich, wichtig nochmal festzuhalten, ist hier nicht so, dass die Kapitalisten oder dass irgendein Kapitalist das bewusst machen täte. Also Marx hat, glaube ich, das Beispiel von dem Kapitalisten, der Hemden produziert und seine Hemdenproduktion verbilligt. Der hat natürlich auf keinste Weise den Zweck, dadurch die Arbeitskraft zu verbilligen für alle, sondern er hat nur den ganz bornierten Zweck, selbst in der Konkurrenz einen Vorteil zu gewinnen, also seine Ware ja unter dem Marktpreis, unter dem durchschnittlichen Wert zu produzieren. Und indem er aber das macht, verbilligt er die Ware und verbilligt damit natürlich die Arbeitskraft für alle Kapitalisten und erhöht damit den relativen Mehrwert.
Genau, sie wissen es nicht, aber sie tun es.
Genau.
Und das Zweitgenannte von dir eben, das passiert eben mit Methoden, die jetzt auch genannt werden, weil das zweite Kapitel vom letzten Mal war eben der Einstieg in den neuen Abschnitt. Und wir starten jetzt mit dem 11. Kapitel der Kooperation, eben ein Zusammenhang, der zur Steigerung des relativen Mehrwerts beiträgt. Das beginne ich mit dem Zitat auf der Seite 341. Die kapitalistische Produktion beginnt, wie wir sahen, in der Tat erst, wo dasselbe individuelle Kapital eine größere Anzahl Arbeiter gleichzeitig beschäftigt, der Arbeitsprozess also seinen Umfang erweitert und Produkt auf größerer quantitativer Stufenleiter liefert. Das ist nach Marx hier eben historisch und begrifflich der Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion. Vorher war es ein Arbeiten vieler nebeneinander her nicht gleichzeitig vom Kapital angewandt. Und diesen Umschlagpunkt, den es da erreicht hat, den schauen wir uns jetzt näher an. Da ist es nämlich so, dass es, wie wir es jetzt hatten, zunächst bloß quantitativ, eben mehr Arbeiter als zuvor, die gleichzeitig dafür verwandt werden. Aber wie wir es letztes Mal schon hatten, ist da nicht weit, dass es dann auch einen qualitativen Umschlag geben kann. Noch ist es nämlich so, laut Marx, für die Wertproduktion macht es also keinen Unterschied, ob so und so viele Arbeiter vereinzelt produzieren oder vereint unter dem Kommando desselben Kapitals. Jetzt ist es aber so, und dann kommen wir schon auf die nächste Seite, dass es Modifikationen gibt. Und die beginnen gleich mit der Anwendung mehrerer Arbeiter. Denn was hier untersucht wird auf der Seite 342 ist das, dass die Arbeiter eben durch ihre Natur als Menschen nicht gleich sind und unterschiedlich große Portionen Arbeit eben in der gleichen Zeit vergegenständlichen. Das ist damit begründet, dass sie sich unterscheiden in ihren Fähigkeiten, den Physiognomien und auch sowas wie den Fleiß. An sich ist das aber irrelevant, weil Marx sagt, dass sich das vernachlässigen lässt, sobald es sich um eine Mehrzahl von Arbeitern handelt und sich dann ein Durchschnitt bildet. Das ist auch in den Begriffen so hart ausgedrückt, auch in der Fußnote, eine andere Quelle, dass es sich eigentlich halt um ein Durchschnittsindividuum handelt. Und da ist schon die Rede von, wenn man nur 5 Arbeiter hätte, dann mag es sein, dass da einer ist, der überdurchschnittlich ist, einer unterdurchschnittlich und die anderen 3 sind irgendwie mittelmäßig. Und im Ganzen verschwinden eben diese Abweichungen. Diese individuellen Abweichungen, welche mathematisch Fehler heißen, kompensieren sich und verschwinden, sobald man eine größere Anzahl Arbeiter zusammennimmt. Was bedeutet eben jetzt dieser Einsatz von mehreren simultanen Arbeitskräften noch? Da sind wir schon auf der Seite 343 und wir können hier lesen: Auch bei gleichbleibender Arbeitsweise bewirkt die gleichzeitige Anwendung einer größeren Arbeitsanzahl eine Revolution in den gegenständlichen Bedingungen des Arbeitsprozesses. Das klingt schon nicht mehr nur quantitativ. Aber hier geht es jetzt noch um die Produktionsmittel, Baulichkeiten und Rohstoffe. Die werden immer gebraucht, nur ist es so, dass wenn mehr Arbeiter gleichzeitig an ihnen Arbeit leisten, dann müssen diese Stoffe auch dem genügen und ausreichen. Jetzt ist es Vorteil für die Seite des Kapitals, dass die erhöhte Ausgabe, die davon nöten ist, nicht um dasselbe Maß erhöht sein muss, wie eben die Vermehrung der Arbeitskräfte, die gleichzeitig angewandt werden. Hier mal ein längeres Zitat auf der Seite 344. So wächst überhaupt der Wert massenweise konzentrierter und gemeinsamer Produktionsmittel nicht verhältnismäßig mit ihrem Umfang und ihrem Nutzeffekt. Gemeinsam vernutzte Produktionsmittel geben geringeren Wertbestandteil an das einzelne Produkt ab, teils weil der Gesamtwert, den sie abgeben, sich gleichzeitig auf eine größere Produktmasse verteilt, teils weil sie im Vergleich zu vereinzelten Produktionsmitteln zwar mit absolut größerem, aber ihren Wirkungskreis betrachtet, mit relativ kleinerem Wert in den Produktionsprozess eintreten. Und als Folge: Damit sinkt ein Wertbestandteil des konstanten Kapitals, also proportional zu seiner Größe auch der Gesamtwert der Ware. Die Wirkung ist dieselbe, als ob die Produktionsmittel der Ware wohlfeiler produziert würden. Also das Letzte ist eine Interpretation. Es schlägt sich derart nieder, als wären die Produktionsmittel günstiger geworden. Und deshalb verhandelt es Marx auch als eine Ökonomie in der Anwendung der Produktionsmittel. Also auch eine kostengünstige Anwendung der Produktionsmittel. Und das ist, weil ich gesagt habe, es muss dem Einsatz vermehrter Arbeitskräfte genügen können. Das alles ist Bedingung gesellschaftlicher Arbeit. Und dann im nächsten Abschnitt wird dann entlarvt, dass es da einen doppelten Gesichtspunkt gibt in der Ökonomie der Produktionsmittel. Wir haben es einmal, die Waren werden günstiger und wie wir zuletzt gelernt haben, mit den Waren, unter denen auch die Lebensmittel der Arbeiter sind, wird auch der Wert der Ware Arbeitskraft günstiger. Und zum anderen ist eben das passiert, was ich eben beschrieben habe, die Verschiebung von der natürlichen Zusammensetzung des Kapitals. Also das konstante Kapital ist nicht im gleichen Maße gestiegen wie das, was ausgelegt werden muss für die Lohnkosten der Arbeiter.
Sagst du dazu noch was Genaueres?
Ein Beispiel oder?
Erklär nochmal diese beiden Punkte.
Also es ist so, dass wenn jetzt mehrere Arbeiter in derselben Produktionsstätte beispielsweise angewandt werden, dann ist es so, dass allein für die Räumlichkeiten nicht das genauso hochskaliert werden muss, wie wenn die Einzelnen das jeweils bräuchten. Dasselbe kann man sich vorstellen beim Heizen der Räumlichkeiten. Vielleicht werden die Maschinen gemeinsam genutzt und anteilig. Und so ist es so, dass es eben günstiger ist im Hinblick aufs konstante Kapital. Das konstante Kapital weniger verausgabt werden muss für den Produktionsprozess als das Variable. Und sich dadurch dieses Verhältnis ändert.
Das ist das, was wir tatsächlich, glaube ich, bei Rate und Masse des Mehrwerts hatten, dass quasi sich ein gegebenes Kapital von zum Beispiel 100 Millionen Pfund Sterling dann halt zu einem größeren Anteil oder erstmal zu einem geringeren Anteil in konstantes Kapital und zu einem größeren Anteil in variables Kapital zu setzen, und weil das variable Kapital den Mehrwert schafft, also die Lohnarbeiter, haben wir dann natürlich eine größere Mehrwertrate oder quasi eine größere Mehrwertmasse auf dieses Gesamtkapital bezogen.
Genau, wenn man sich das wieder im Ganzen anguckt, dann ist es quasi nach dem Zweck der kapitalistischen Produktion ein Vorteil. Ja. Genau, und da kommen wir jetzt zu dem Titel des Kapitels mit dem letzten Satz auf Seite 344. Die Form der Arbeit vieler, die in demselben Produktionsprozess oder in verschiedenen, aber zusammenhängenden Produktionsprozessen planmäßig neben und miteinander arbeiten, heißt Kooperation. Naheliegend. Und ein weiterer Aspekt, der mit der Kooperation Einzug erhält, ist der der Massenkraft. Und zwar ist es so, dass wenn mehrere Arbeiter gleichzeitig angewendet werden und ihr Werk verrichten, kann man davon ausgehen, dass diese gemeinsame Kraft über die Summe der Bestandteile hinausgeht. Marx schreibt auf der Seite 345, die Wirkung der kombinierten Arbeit könnte hier von der vereinzelten gar nicht oder nur in viel längeren Zeiträumen oder auf einem Zwergmaßstab hervorgebracht werden. Es handelt sich hier nicht nur um Erhöhung der individuellen Produktivkraft durch die Kooperation, sondern um die Schöpfung einer Produktivkraft, die an und für sich Massenkraft sein muss. Also es ist nicht diese n-mal angewandte einzelne Kraft, die sich dann da gemeinsam zeigt, sondern es ist eine neue. Und ich glaube, ganz anschaulich ist es eben in den Dingen, die von wie vielen Arbeitern auch immer einzeln nicht bewerkstelligt werden können, aber gemeinsam, wie zum Beispiel das Heben einer Last, vollbracht werden kann. Auch was hier erwähnt ist, dass allein schon die Massenkraft größer sein kann, weil die gleichzeitig tätigen Arbeiter einen Wetteifer entwickeln. Weiterhin, und jetzt gehen wir so durch die genannten Vorteile in dem Kapitel der Kooperation, die da nebenher Einzug halten, ist es so, dass diese partielle Arbeitsteilung, die möglich wird, wenn mehrere Arbeiter sich am selben Produktionsprozess betätigen, es ist auch denkbar und naheliegend, dass das Arbeitsprodukt viel schneller durch die Hände gereicht wird und in kürzerer Zeit produziert werden kann. Damit erklärt, dass wenn es ein einzelner Arbeiter machen würde, der beim Wechseln der verschiedenen Fertigkeiten vielleicht auch immer Vor- und Nachbereitung braucht, wesentlich langsamer unterwegs ist, als wenn sich die Arbeiter quasi in einem frühen Maße spezialisieren. Ein Zitat. Ist der Arbeitsprozess kompliziert, so erlaubt die bloße Masse der Zusammenarbeitenden, die verschiedenen Operationen unter verschiedene Hände zu verteilen, daher gleichzeitig zu verrichten und dadurch die zur Herstellung des Gesamtprodukts nötige Arbeitszeit zu verkürzen. Ein bisschen denke ich da auch schon, aber da müsste man sich den ganzen Einsatz der Maschinerie noch wegdenken. Denke ich da im Extremum auch ans Fließband, wo eben das Produkt in wenigen Teilschritten immer wieder in die neuen Hände gelangt.
Ich denke, wichtig ist allerdings bei der Kooperation im Blick zu haben, dass wir hier eigentlich noch keine Veränderung des Arbeitsprozesses selber haben. Also wir haben jetzt quasi nicht wie dann später bei der Manufaktur quasi eine Zerlegung des Arbeitsprozesses in einzelne Teilschritte, sondern wir haben jetzt quasi hier, statt dass wir halt einen Bauarbeiter haben, haben wir 10 oder 100. Quasi das ist der einzige Unterschied an der Stelle, denke ich.
Und den würdest du noch rein quantitativ fassen? Weil also allein jetzt schon durch das gerade genannte mit der Massenkraft, was eben nicht allein nur das Vielfache der Einzelnen ist, hätte ich jetzt schon einen Umschlag ins Qualitative vermutet.
Das macht natürlich qualitativ auch einen Unterschied, dass 10 Leute was qualitativ anderes leisten können, also zusammen als 10 Einzelne. Aber es gibt jetzt noch keine Spezialisierung der Tätigkeiten an der Stelle.
Also quasi. Ich glaube, sie ist nicht notwendig für die Kooperation, aber die Kooperation macht sie möglich. Also wir hatten es ja gerade mit der Möglichkeit, wenn man viele Arbeiter hat, heißt es nicht, dass sie alle an einen gleichen Tischen in derselben Fabrik sitzen müssen und alle das Gleiche tun, sondern dann sind die Bedingungen gegeben, wie du es gerade gesagt hast, dass man doch eine partielle Arbeitsteilung oder Ähnliches einführt. Ja, aber das sind dann, genau, das überlasse ich dann dir später.
Das wollte ich doch nur verteidigen.
Genau, jetzt ist es noch so, dass Marx hier kritische Momente nennt. Kritischer Moment in manchen Produktionszweigen ist folgendes. Und zwar würde ich sagen, kritischer Moment ist für ihn das, wo eben eine Kooperation vonnöten ist, weil in kurzer Zeit eine große Portion Arbeit geleistet sein muss. Als Beispiel ist es hier so alles der Natur nahestehende und ganz konkret die Ernte in der Landwirtschaft. Und historisch wird dann hier auch noch erwähnt, dass es schon Gemeinwesen gegeben hat, die eben durch den Mangel an Kooperation es nicht geschafft haben, die Größe der Arbeitsmasse im entscheidenden Augenblick auf das Produktionsfeld zu werfen, wie es hier steht, sodass die Ernte zugrunde ging. Alles in allem sind diese Einsparungen, die jetzt genannt wurden, ja, ex negativo betrachtet, eigentlich falsche Kosten gewesen. Also indem wir diese Arbeitsprozesse zusammenrücken, örtlich, aber genauso auch zeitlich, und die Produktionsmittel konzentrieren und Infrastruktur effizienter nutzen, sind das wahrscheinlich eher die wahren Produktionskosten als die vorher unter dem bornierten Prozess, den wir halten. Genau, und jetzt haben alle diese genannten Nutzeffekte eins gemeinsam, und zwar, und das ist wieder ein Zitat, unter allen Umständen ist die spezifische Produktionskraft des kombinierten Arbeitstags gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit oder Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit. Sie entspringt aus der Kooperation selbst. Im planmäßigen Zusammenwirken mit anderen streift der Arbeiter seine individuellen Schranken ab und entwickelt sein Gattungsvermögen. So auf Seite 349. Und auch die Fußnote macht klar, was hier gerade beschrieben wurde, spricht die Kooperation an, die per se nicht kapitalistisch zu sein hat. Die einfach das, was der Gattung eben möglich ist, entlockt in der Zusammenarbeit. Im Kapitalismus ist die Voraussetzung aber, dass dasselbe Kapital, derselbe Kapitalist, der eben so viele Arbeiter gleichzeitig anwenden möchte, auch alle ihre Arbeitskräfte, also alle benötigten Arbeitskräfte, sich leisten kann. Und dafür muss eine gewisse Lohnsumme vorhanden sein. Zusammenfassend, die Anzahl der kooperierenden Arbeiter oder die Stufenleiter der Kooperation hängt also zunächst ab von der Größe des Kapitals, das der einzelne Kapitalist im Ankauf von Arbeitskraft auslegen kann. Das heißt von dem Umfang, worin je ein Kapitalist über die Lebensmittel vieler Arbeiter verfügt. Das ist jetzt die Seite des variablen Kapitals. Wir haben ja auch das Konstante schon angesprochen. Auch das steigt, wenn auch nicht so stark ist, wie das variable Kapital gestiegen ist. Und macht eben nötig, dass es eine Minimalsumme geben muss, eine Minimalgröße des Kapitals. Auf gleicher Seite noch, Konzentration größerer Massen von Produktionsmitteln in der Hand einzelner Kapitalisten ist also materielle Bedingung für die Kooperation von Lohnarbeitern. Und der Umfang der Kooperation oder die Stufenleiter der Produktion hängt ab vom Umfang dieser Konzentration. Also die Minimalgröße des Kapitals ist nicht mehr nur dem geschuldet, dass es eben Kapital sein kann, also auch dem Kapitalisten sein Auskommen beschert, sondern es ist jetzt die materielle Bedingung geworden von ansonsten unabhängigen individuellen Arbeitsprozessen. Jetzt in kombinierte gesellschaftliche. Und damit es reibungslos vonstatten geht, ist es mehr notwendig denn je, dass es koordiniert wird. Also alle Teilarbeiten müssen abgesprochen und aufeinander abgestimmt sein, und das passiert unter dem Kommando des Kapitals. Denn es wird zur, wie Marx sagt, Direktion, welche die Harmonie der individuellen Tätigkeiten vermittelt und die allgemeinen Funktionen vollzieht, die aus der Bewegung des produktiven Gesamtkörpers im Unterschied von der Bewegung seiner selbstständigen Organe entspringen. Das klingt jetzt hochtrabend und schön erklärt ist es mit dem Orchester. Im Orchester ist es so, dass alle Instrumentalisten an ihren Instrumenten sitzen, die da quasi die Produktionsmittel darstellen. Und damit es aber zusammen eben ein stimmiges Produkt ergibt, eben das klassische Stück oder hier das Arbeitsprodukt, braucht es den Dirigenten, der das koordiniert oder konzertiert. Und jetzt würde ich sagen, kommt Marx zum ersten Mal auf einen Nachteil zu sprechen, der in der Kooperation auftaucht. Und zwar die Möglichkeit von Protest und Organisierung unter den Arbeitern, die jetzt eben nicht mehr vereinzelt sind, sondern die mitunter widrigen Bedingungen eben gemeinsam durchstehen. Und spannend ist hier, dass es sich aber nicht gegen diese eine Funktion vom Kapital richtet, nämlich die Direktion aller Einzelschritte allein, sondern gegen den Zweck, der dahinter steht, also gegen das treibende Motiv und den bestimmenden Zweck, all das, also Direktion, nur vorzunehmen, um sich selbst zu verwerten, eben durch die Ausbeutung der Arbeiter. Und diese Ausbeutung der Arbeiter, die Mehrwertgewinnung, das könnte das Moment sein, was die Arbeiter eben gegen den Kapitalisten auf sich bringt. Gegen die Kapitalisten. Und Marx fasst es so: Mit der Masse der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter wächst ihr Widerstand und damit notwendig der Druck des Kapitals zur Bewältigung dieses Widerstands. Die Leitung des Kapitalisten ist nicht nur eine aus der Natur des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses entspringende und ihm angehörige besondere Funktion, sie ist zugleich Funktion der Ausbeutung eines gesellschaftlichen Arbeitsprozesses und daher bedingt durch den unvermeidlichen Antagonismus zwischen dem Ausbeuter und dem Rohmaterial seiner Ausbeutung. Und in dem Zug muss das Kapital auch aus denselben Gründen, aber auch generell Acht darauf geben, wie mit dem konstanten Kapital in Form von Produktionsmitteln und Rohmaterial umgegangen wird. Da kommen wir später noch mal mehr drauf, aber hier kann man schon sagen, es muss eben sachgemäß verwendet werden und auch sparsam. Und im Hinblick auf den Protest, es solle vor allem nicht zerstört werden. Jetzt ist es so, dass man sich fragen kann, wo diese Kooperation beginnt und wem die Früchte der Kooperation gehören. Und da schreibt Marx noch die Kooperation der Lohnarbeiter auf Seite 351. Sie ist ferner bloße Wirkung des Kapitals, das sie gleichzeitig anwendet. Der Zusammenhang ihrer Funktionen und ihrer Einheit als produktiver Gesamtkörper liegt außer ihnen. Im Kapital, das sie zusammenbringt und zusammenhält. Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell als Plan, praktisch als Autorität des Kapitalisten gegenüber, als Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem Zweck unterwirft. Ich glaube, da wird es dann auch noch später in dem nächsten Kapitel, das du besprichst, drum gehen, dass das ja auch nochmal ganz deutlich wird, wenn der Arbeiter bemerkt, dass er außerhalb der Bedingungen, die das Kapital ihm quasi vor die Nase setzt, gar nicht mehr tätig werden kann. Dass eben diese Kooperation und so und dann halt eben auch folgend eine Spezialisierung ihn eigentlich davon trennt, außerhalb des kapitalistischen Prozesses überhaupt produktiv zu werden oder tätig zu werden. Spannend ist jetzt hier noch, dass Marx schon erwähnt, dass diese Kontrolle des Kapitals, wie wir sie vorhin angesprochen haben, gar nicht durch den Kapitalisten selbst in der Fabrikhalle geschehen muss, sondern wiederum als Lohnarbeit organisiert werden kann und dann Aufsehern übertragen wird, die während des Arbeitsprozesses im Namen des Kapitals kommandieren. Und da musste ich jetzt auch wieder an das Bild vom Orchester denken und ich glaube, ich weiß auch nicht warum, aber das hat Marx dann nochmal im dritten Band aufgegriffen, wo er sagt, an sich ist es irrelevant, ob dem Dirigenten letztlich die Instrumente gehören, auf denen die Musiker spielen. Er kann ja trotzdem das Orchester anleiten und es ist jemand Drittes, der gar nicht am Prozess beteiligt ist und den Dirigenten nur eingesetzt hat. Also der Dirigent muss nicht den Eigentumstitel an den Instrumenten haben. Und dann nochmal so ein a-gesellschaftlicher Ausblick ist, da diese Kosten und dieser Aufwand nicht vonnöten wäre, also diese Kontrolle des Kapitals, die über das Dirigieren hinausgeht, wenn die Produzenten unabhängig wären, daher kann das auch als falsche Kost verstanden werden. Hier jetzt nochmal ein letztes längeres Zitat auf der Seite 352. Bei Betrachtung der kapitalistischen Produktionsweise identifiziert er dagegen die Funktion der Leitung, soweit sie aus der Natur des gemeinschaftlichen Arbeitsprozesses entspringt, mit derselben Funktion, soweit sie durch den kapitalistischen und daher antagonistischen Charakter dieses Prozesses bedingt wird. Der Kapitalist ist nicht Kapitalist, weil er industrieller Leiter ist, sondern er wird industrieller Befehlshaber, weil er Kapitalist ist. Da darf man jetzt Ursache und Wirkung eben nicht auf den Kopf stellen. Ich hatte vorhin schon die Frage aufgeworfen, wem gehört diese Produktivkraftsteigerung? Marx ist da ganz deutlich. Weiter ist der Arbeiter immer noch Eigentümer seiner Arbeitskraft. Und solange, also, und wenn er dann eben diese Arbeitskraft verkauft, was er ja eben kann, weil er sie selbst besitzt, gehört sie dem Kapitalisten. Und das ist eine Bedingung, die bleibt erhalten, egal in welchen Produktionsbedingungen die Arbeit dann tätig wird. Und Seite 252 mit Seitenwechsel auf 53 steht dann, die Kooperation beginnt erst im Arbeitsprozess, aber im Arbeitsprozess haben sie bereits aufgehört, sich selbst zu gehören, die Arbeiter. Mit dem Eintritt in denselben sind sie dem Kapital einverleibt. Als Kooperierende, als Glieder eines werktätigen Organismus, sind sie selbst nur eine besondere Existenzweise des Kapitals. Die Produktivkraft, die der Arbeiter als gesellschaftlicher Arbeiter entwickelt, ist daher Produktivkraft des Kapitals. Traurig, aber wahr. Und daher rührt dann auch der Schein, dass diese Produktivkraft eben zur Natur des Kapitals gehört. Ihr immanent ist, also zu ihr gehörig, innelebend. Und das, obwohl wir jetzt auch nochmal kurz den Ausflug haben, dass es in früheren Gemeinwesen durchaus Gemeineigentum gegeben hat an Produktionsmitteln und der Einzelne auch noch nicht daraus gelöst war, also eine Art von Kooperation stattgefunden hat, würde ich sagen. Mit dem Unterschied aber, dass es damals oft Herrschafts- und Gewaltverhältnisse waren und der Kapitalismus halt heute auf den freien, ja doppelt freien Lohnarbeiter beruht und sie eben einkauft und dann selbst diktieren kann, wie der Produktionsprozess vonstatten geht. Und deswegen wird hier von einer Unterordnung nach der Einverleibung gesprochen, also nachdem das Kapital sich diese Arbeitsprozesse bemächtigt hat, findet dadurch eben eine Subsumption statt. Und damit hätten wir mit der Kooperation schon eine erste Änderung des Arbeitsprozesses gesehen, die zum Zwecke der relativen, oder nicht zum Zwecke, aber die die relative Mehrwertproduktion zur Folge hat. So wie ich mit dem ersten Satz als Zitat begonnen habe, beginne ich auch mit dem letzten dieses Kapitel. Die Kooperation bleibt die Grundform der kapitalistischen Produktionsweise, obgleich ihre einfache Gestalt selbst als besondere Form neben ihren weiterentwickelten Formen erscheint.
Wie können wir das kurz zusammenfassen? Also Kooperation ist die Arbeit vieler unter einem Kommando.
Genau, mit jeder Menge Vorteilen, die für das individuelle Kapital schon entstehen, bevor es eine relative Mehrwertproduktion gibt, wie wir sie angesprochen haben. Und wie wir in einer kurzen Diskussion hatten, auch die Möglichkeiten legt oder die Grundlagen dafür legt, weiter und dann auch sogar qualitativ in den Produktionsprozess einzugreifen.
Ja.
Immer mit dem Ziel, mit dem einzig bestimmenden Ziel für das Kapital, nämlich der Selbstverwertung und dem Auspressen des Mehrwerts.
Ja. Gut, ich würde dann weitermachen mit dem 12. Kapitel, Teilung der Arbeit und Manufaktur. Es ist gegliedert in mehrere Unterkapitel. Das erste ist der doppelte Ursprung der Manufaktur. Und ich würde jetzt gleich mal mit dem ersten Satz beginnen, den noch vorlesen. Marx schreibt auf der Seite 356: Die auf Teilung der Arbeit beruhende Kooperation schafft sich ihre klassische Gestalt in der Manufaktur. Als charakteristische Form des kapitalistischen Produktionsprozesses herrscht sie vor während der eigentlichen Manufakturperiode, die, rau angeschlagen, von Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum letzten Drittel des 18. währt. Ich finde es immer gut, so diese historischen Perioden im Blick zu haben. Also wir bewegen uns jetzt quasi zwischen der Mitte des 16. und dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Marx schreibt, es gibt einen doppelten Ursprung der Manufaktur. Einmal können verschiedene Handwerke vereint werden unter einem Dach. Dadurch spezialisieren sich die einzelnen Handwerke und verlieren die Fähigkeit, ihr altes Handwerk in der gesamten Breite zu betreiben. Also Marx gibt zum Beispiel diese Kutschenmanufaktur, also der Schneider, der früher gelegentlich auch Kutschensitze gemacht hat, wird sich jetzt, wenn er in der Kutschenmanufaktur arbeitet, spezialisieren und ist dann zum Beispiel nicht mehr wie früher oder nicht mehr im gleichen Maße wie früher in der Lage, noch andere Schneiderprodukte herzustellen. Also quasi einmal verschiedene Handwerke werden vereint. Der andere Ursprung der Manufaktur ist, dass gleichartige Handwerke vereint werden und dadurch in Teilschritte zerlegt werden. Also indem man jetzt zum Beispiel viele Handwerke, die Papier oder Nadeln machen, vereint, kann man jetzt quasi jedem dieser Arbeiter eine Teilfunktion des gesamten Produktionsprozesses zuweisen.
Was du aufgegriffen hast mit der Kutsche, beschreibt ja ganz gut diese vermeintlich verschiedenen laufenden Tendenzen, dass es einmal aufgeteilt wird, eben die vielen Fertigkeiten in der Kutsche in verschiedene Sphären gelegt werden, aber auch vereint werden, weil da wieder eben in dem zweckmäßigen Tun und Spezialisieren dann halt wieder neue Dinge zusammenkommen.
Ja. Ja, ist egal, wie auf welchem dieser Wege die Manufaktur zustande kommt. Marx schreibt, der Schlusspunkt ist immer derselbe, ein Produktionsmechanismus, dessen Organe Menschen sind, die sich dann gegenseitig in die Hand arbeiten, um eine bestimmte Ware herzustellen. Die Grundlage bleibt aber in allen Fällen das Handwerk. Also das heißt, wir haben noch keinen Einsatz oder einen erst sporadischen Einsatz von Maschinen. Dazu kommen wir ganz am Ende dann auch nochmal. Also ich denke, das ist jetzt auch der Unterschied von der Manufakturperiode zur Kooperation, dass wir jetzt eine Zerlegung der Produktionsprozesse in seine einzelnen Teilschritte haben und damit, wie sich gleich zeigen wird, eine qualitative Veränderung des Produktionsprozesses selbst auch.
Also man kann meinen, dass der Kapitalist sich da oder eben die vom Kapital Beauftragten sich wirklich in die Eigenheiten des Produktionsprozesses einsehen müssen und dann ihn vielleicht eben nach Notwendigkeit zergliedern und zusammenfassen können, aber eben Einsicht haben müssen in das Stofflich.
Genau.
Stoffliche der Produktion.
Das trifft es ganz genau. Ich mache weiter auf Seite 359, unter Abschnitt 2, der Teilarbeiter und sein Werkzeug. Indem die einzelnen Teilarbeiter auf jetzt eine Teilverrichtung beschränkt sind, steigert sich natürlich wieder die Produktivkraft. Also Marx schreibt, die Erfahrung lehrt, den Nutzeffekt mit geringerem Kraftaufwand zu erreichen. Man braucht auch eine verringerte Zeit für Orts- und Arbeitswechsel und für Wechsel der Arbeitsmittel. Also wenn man sich jetzt den einzelnen Schneidermeister in seiner oder den einzelnen Nadelproduzenten in seiner kleinen Werkstatt vorstellt, der eine Vielzahl von Tätigkeiten verrichten muss, dafür den Ort wechseln, das Werkzeug wechseln, wird eine Menge Zeit eingespart, wenn quasi jeder dieser Verrichtungen an eine Person delegiert wird, die das durchgängig macht. Wir haben auch eine Spezialisierung der Werkzeuge, das ist auf der Seite 361, da lese ich mal einen kurzen Satz vor. Zu Birmingham allein produziert man etwa 500 Varietäten von Hämmern, wovon jeder nicht nur für einen besonderen Produktionsprozess, sondern eine Anzahl Varietäten oft nur für verschiedene Operationen in demselben Prozess dient. Also dadurch, dass wir jetzt diese Spezialisierung der Arbeiter in ihren Arbeiten haben, spezialisieren sich auch die Werkzeuge, entwickeln sich weiter. Und ich denke, das ist erstmal ein wesentlicher Fortschritt, also auch wie die Kooperation ein Fortschritt ist. Also der Produktionsprozess selber, also der handwerkliche Produktionsprozess selber wurde vom Kapital ja erstmal vorgefunden. Also diese verschiedenen Handwerke sind ja über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende entstanden, relativ unverändert geblieben. Und mit dem Kapital kommt jetzt plötzlich eine ganz andere Kraft, dass nämlich, ja, ich denke, man kann das so sagen, dass der menschliche Geist jetzt sich diesen Produktionsprozess anschaut, ihn analysiert in seine Teilfunktionen und das, was quasi überliefert war, zum Beispiel bestimmte Werkzeuge für den ganzen Prozess einzusetzen, als ja, na, nicht optimal betrachtet und quasi durch zum Beispiel neue Werkzeuge ersetzt.
An sich lässt das Kapital nichts ruhen, wie es halt mehrmals umgedreht hat, zum Zweck der besseren Verwertung. Und dann halt eigentlich keinen Respekt vor dem, was bisher als Gebrauchswertproduktion so funktioniert hatte und verwendet wurde.
Ja, aber ich denke, an der Stelle muss man auch anerkennen, es ist auch die Grundlage für einen ungeheuren Fortschritt, der natürlich die notwendige Arbeitszeit, die für die Produktion bestimmter oder die für die Produktion aller Gebrauchswerte notwendig ist, enorm verringert.
Ja, ich denke auch an eben viele Wissenschaften, die vielleicht auch aus der Taufe gehoben wurden, um genau dem Zweck zu dienen und über den Produktionsprozess gestülpt wurden, um den anzugucken, genau, wie du schon gesagt hast, zergliedern, zusammenfassen.
Ja. Ein schönes Beispiel fällt mir da auch ein für die Kooperation. Das wäre zum Beispiel der Panama-Kanal und diese riesigen Bauwerke, die kapitalistische Epoche ja auch hervorgebracht hat und die jetzt ja die Pyramiden zum Beispiel am Ende in den Schatten stellen und die ja auch technische Wunderwerke sind einfach, was man auch anerkennen muss.
Genau, wo das vielleicht dann die Möglichkeiten des Gattungswesens hervorscheinen.
Ja. Ich sag mal, natürlich unter ungeheuren Qualen und Ausbeutung hervorgebracht. Es hat einen Doppelcharakter.
Noch eine Spitzfindigkeit, weil es vorhin war, was ja nicht der Kooperation irgendwie immanent ist. Also da ist dann weniger die Kooperation und die Direktion aller Einzelarbeiten für verantwortlich, sondern der übergeordnete Zweck, der die Kooperation ins Werk gesetzt hat, und zwar nämlich der Ausbeutung. Und zur Ausbeutung passt ganz gut, die Menschen halt eben bis aufs letzte Leben auszubeuten.
Ja. Marx liefert dann weiter eine Systematik der Manufaktur. Auf der Seite 362 geht das dritte Unterkapitel los. Die beiden Grundformen der Manufaktur, heterogene Manufaktur und organische Manufaktur. Also diese Unterscheidung, heterogen oder organisch, ist abhängig davon, ob das Produkt gebildet wird durch mechanische Zusammensetzung vieler Teile oder ob das Produkt als in einem Prozess entsteht, wo auf ein gleiches Substrat, also ein gleiches Rohmaterial, stufenweise eingewirkt wird. Also ein Beispiel für das Erstere, also für eine mechanische Zusammensetzung vieler Teile, ist die Produktion einer Uhr, in die verschiedene mechanische Bauteile eingehen, die am Ende zusammengesetzt werden. Marx sagt, dass diese Zusammensetzung prinzipiell auch ermöglicht, dass die einzelnen Teile in Heimarbeit gefertigt werden, also was jetzt auch zu Marx Zeiten Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich noch der Fall war, also wo quasi diese Tätigkeiten an die einzelnen Uhrmacher ausgelagert wurden. Und ein Beispiel für Zweiteres, also wo jetzt quasi das gleiche Substrat in einzelnen Arbeitsschritten immer wieder verändert und neu geformt wird, ist die Nähnadelmanufaktur, also beginnt von einem Draht. Marx sagt irgendwo, wie viele Arbeitsschritte, ich glaube 72 bis 92 verschiedene Arbeitsschritte, erwähnt er auf der Seite 364, damit aus einem Draht eine Nähnadel gemacht wird.
Wahnsinn.
Ja, und natürlich, wenn wir jetzt darüber reden, dass jetzt quasi dieser Prozess an mindestens 92 einzelne Arbeiter verteilt wird, ist klar, welchen Produktivitätsvorsprung die haben gegenüber den 92 einzelnen Nähnadelmeistern. Ich weiß nicht, wie das Gewerbe richtig heißt, aber ja, die das halt quasi vorher gemacht haben. Indem jetzt natürlich viele Arbeiter einander quasi gegenseitig in die Hand arbeiten, entsteht jetzt auch eine Veränderung des Produktionsprozesses insofern, als dass jetzt ein Zwang besteht, dass jeder Einzelne nur die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verbraucht. Marx schreibt hier auf der Seite 365 ganz unten: Es ist klar, dass diese unmittelbare Abhängigkeit der Arbeiten und daher der Arbeiter voneinander jeden Einzelnen zwingt, nur die notwendige Zeit zu seiner Funktion zu verwenden und so eine ganz andere Kontinuität, Gleichförmigkeit, Regelmäßigkeit, Ordnung und namentlich auch Intensität der Arbeit erzeugt wird, als im unabhängigen Handwerk oder selbst der einfachen Kooperation. Dass auf eine Ware nur die zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verwandt wird, erscheint bei der Warenproduktion überhaupt als äußerer Zwang der Konkurrenz, weil, oberflächlich ausgedrückt, jeder einzelne Produzent die Ware zu ihrem Marktpreis verkaufen muss. Lieferung von gegebenen Produkten, Quantum in gegebener Arbeitszeit, wird dagegen in der Manufaktur technisches Gesetz des Produktionsprozesses selbst. Ja, also am Ende ist es ja eine Vorstufe auch des Fließbandprozesses, zum Beispiel diese Nähnadelmanufaktur, also quasi wenn ein Arbeitsschritt länger dauert als normalerweise notwendig, quasi steht die ganze weitere Kette still.
Mhm. Aber wie verhält sich da jetzt dann die Konkurrenz zu der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit der einzelnen Arbeiter?
Meinst du das so, dass quasi die Konkurrenz natürlich das Gesamtgebilde, also quasi die Gesamtmanufaktur zwingt, nur die insgesamt notwendige, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zu verbrauchen, damit die Gesamtware quasi zum ja gesellschaftlich durchschnittlichen Wert verkauft werden kann? Aber jetzt quasi innerhalb der Manufaktur, dadurch, dass quasi der eine dem anderen in der Hand arbeitet, ist jeder quasi gezwungen, mit gleicher Intensität oder mit Durchschnittsintensität zu arbeiten. Ich sag mal, die einzelnen Produktionsstufen konkurrieren natürlich nicht untereinander. Also
Ja, ich versuche das gerade irgendwie zu differenzieren, weil einmal denke ich mir, nur weil was im Produktionsprozess, also in der Arbeitsteilung innerhalb einer Fabrik ins Stocken gerät, weil ein Arbeitsprozess länger dauert, da würde ja eben gerade das Kapital, was den Arbeitsprozess organisiert, sich diesen Arbeitsprozess vielleicht herauspicken, da vielleicht mehr Arbeitskräfte anwenden oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube, das ist ja verschieden von dem, was jetzt gerade angesprochen wurde, dass vermittels der Konkurrenz, die ja eigentlich nur die Übermittlung davon ist, dass über verschiedene Produzenten der gleichen Branche hinweg sich diese gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeiten auch eben innerbetrieblich bewahrheiten müssen, weil sie sonst in der Konkurrenz versagen, ist das wahrscheinlich nochmal unterschieden.
Ja, das, was du zuerst ansprichst, das kommt jetzt auch gleich als nächstes. Also dass natürlich einzelne Arbeitsschritte unterschiedlich lange dauern. Also das heißt, dass zum Beispiel ein einzelner Arbeiter, Marx zeigt das an dem Beispiel von den Typen, also quasi den Druckbuchstaben, dass quasi wenn ein einzelner Arbeiter in einem Prozess 800 Stück pro Stunde schafft und in einem anderen Prozess 400 Stück pro Stunde von einem Arbeiter geschafft werden, dass von dem letzteren einfach zwei Arbeiter angestellt werden.
Aber das kleinste gemeinsame Vielfache
sozusagen erreicht wird.
Genau, also eben aus der Notwendigkeit heraus, weil das vorherige zeitliche Nacheinander jetzt zu einem räumlichen Nebeneinander wird und dass das eben reibungslos vonstatten geht.
Und daraus ergibt sich natürlich, dass jetzt der Produktionsprozess, damit er mit gesellschaftlich durchschnittlicher Produktivität arbeiten kann, jetzt eine gewisse Mindestzahl an Arbeitern erfordert, weil die einzelnen Funktionen müssen in ihrem richtigen Verhältnis stehen und dafür braucht man dann entsprechend zum Beispiel, was wir gerade besprochen hatten, von für die eine Funktion ein Arbeiter, für die nächste zwei Arbeiter und so weiter und für einen entsprechend langschrittigen Produktionsprozesse hat man ja ein entsprechend kleinstes gemeinsames Vielfaches.
Oder, aber korrigiere mich, wenn ich nicht richtig liege, oder vielleicht, wenn man sich ein Kapital betrachtet, was sich, wie wir schon gelernt haben, was nicht das Mindestmaß an Größe besitzt, um die Anzahl Arbeitskräfte zu besorgen, die, die notwendig wären, um im gesellschaftlichen Durchschnitt zu produzieren, dann würde es ja auch heißen, dass das dort weniger effektiv produziert wird, weil es nicht dieselben Produktionsbedingungen voraussetzen kann. Und dadurch halt auch immer von jeder aufgewandten Arbeit ein kleiner Teil nicht als gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitskraft sich bewahrheiten kann und sich verwerten kann.
Ja.
Und auch das ist das, was, was eben kein Nebeneinander her duldet, da die Konkurrenz sich auf dem Markt spätestens dann das ein oder andere abstraft oder eben lobt.
Ja. Ich denke, man sollte das andererseits auch nicht zu mechanisch betrachten. Also wenn jetzt diese Zahlenverhältnisse meinetwegen 13 zu 23 zu 19 zu 7 sind oder sowas, ich sag mal, am Ende auf den Gesamtproduktionsprozess spielen da kleine Abweichungen keine Rolle. Marx geht es ja hier, sag ich mal, nur ums Prinzipielle, ne? Dass man quasi verschiedene Arbeiten hat, die eine verschiedene Zeitdauer brauchen für das einzelne Produkt und damit natürlich ein grobes Verhältnis auch. Ich glaube, wichtiger ist dann zum Beispiel, dass man halt für diese 92 Stufen der Nadelproduktion wirklich 92 einzelne quasi Teilarbeiter verwendet. Ich mach mal weiter. Marx schreibt hier auf der Seite 368 folgend, dass wir in der ganzen Manufakturperiode nur eine sporadische Anwendung von Maschinen haben. Ja, 368 unten. Die spezifische Maschinerie der Manufakturperiode bleibt ja aus vielen Teilarbeitern kombinierte Gesamtarbeiter selbst.
Das findet sich auf 369.
Okay, danke. Wir haben natürlich dadurch, dass die einzelnen Arbeiter jetzt quasi auf einzelne Teiloperationen beschränkt sind, eine Vereinseitigung des Arbeiters. Also, und diese Vereinseitigung des Arbeiters wird von der Manufakturperiode auch ganz gezielt auf die Spitze sogar getrieben. Insofern, als dass verschiedene Operationen bestimmte Spezialgeschicke, also Kraft, Fingerfeinheit und so weiter erfordern und eben auch gezielt danach ausgewählt werden. Also die nicht mehr volle Entfaltung des Individuums, sondern nur noch die Ausprägung einzelner Spezialfunktionen wird jetzt gewissermaßen zum Vorteil in der Produktion. Und das Resultat ist hier natürlich auch eine Verringerung der Ausbildungskosten. Und der Wert der Arbeitskraft sinkt, schreibt er auf der Seite 371. Also wir hatten das ja bei der Bestimmung des Werts der Arbeitskraft, dass natürlich die Ausbildungskosten auch in den Wert der Arbeitskraft eingehen. Soweit zum technischen Charakter und zur Systematik der Manufakturen. Jetzt geht es zur Frage des Verhältnisses von diesem technischen Produktionsprozesses zur gesellschaftlichen Form, also zum Kapital, also zur Art und Weise, wie diese Manufaktur, diese Teilung der Arbeit zustande kommt. Und zwar schreibt der Marx in diesem vierten Unterkapitel, Teilung der Arbeit innerhalb der Manufaktur und Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft, dass die Manufaktur auf Teilung der Arbeit in der Gesellschaft beruht. Sie setzt ja Warenproduktion und kapitalistische Produktion voraus, also erst der Kapitalist bringt diese vielen Arbeiter zusammen. Andererseits erhöht sie die Spezialisierung und die Teilung der Arbeit. Und zwar schreibt Marx dort, und zwar auf der Seite 374 ist das. Mit der Differenzierung der Arbeitsinstrumente differenzieren sich mehr und mehr die Gewerbe, welche diese Instrumente produzieren. Also wir hatten die Geschichte mit den Hämmern in Birmingham. Ergreift der manufakturmäßige Betrieb ein Gewerb, das bisher als Haupt- oder Nebengewerb mit anderen zusammenhing und von demselben Produzenten ausgeführt wurde, so findet sofort Scheidung und gegenseitige Verselbstständigung statt. Ergreift er eine besondere Produktionsstufe einer Ware, so verwandeln sich ihre verschiedenen Produktionsstufen in verschiedene unabhängige Gewerbe. Also zum Beispiel die Produktion verschiedener Textilwaren zerfällt jetzt in ihre verschiedenen Sorten, also zum Beispiel jetzt Hemden, Hosen und so weiter.
Ist ja auch ein Drang, der nicht irgendwie damals abgeschlossen ist, sondern bis heute fortwirkt. Dass immer da, wo es die Möglichkeit gibt, noch kleinteiliger, noch spezialisierter was vorzunehmen, dass es sich vielleicht in zwei Gewerbe aufteilt.
Ja.
Oder neue Gewerbe entstehen, die vorher unter einem anderen Dach zusammenhängen.
Und Seite 374 unten schreibt er in der vorletzten Zeile auf der Seite: Reiches Material zur Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft liefert der Manufakturperiode die Erweiterung des Weltmarkts und das Kolonialsystem, die zum Umkreis ihrer allgemeinen Existenzbedingungen gehören. Ich denke, das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Diese Manufakturperiode läuft vor dem Hintergrund der kolonialen Eroberung und des Weltmarkts. Also diese dadurch gegebenen ungeheuren Ausdehnung der Märkte, also die jetzt weit über das hinausgehen, was jetzt die einzelnen Nationen konsumieren, und aber auch dieser Zustrom von fremden Waren, die jetzt die Zahl der Gewerbe, die Zahl der konsumierten Waren einfach erhöht, also dass quasi diese Arbeitsteilung in der Gesellschaft dadurch auch wieder einen Ansporn erhält. Und jetzt geht Marx ein auf diese Frage, wir haben eine Teilung der Arbeit im Innern der Manufaktur, andererseits eine Teilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft. Und da würde ich jetzt mal etwas länger vorlesen, von der Seite 357 bis 377 in Auszügen. Und zwar schreibt Marx 375: Trotz der zahlreichen Analogien jedoch und der Zusammenhänge zwischen der Teilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft und der Teilung innerhalb einer Werkstatt sind beide nicht nur graduell, sondern wesentlich unterschieden. Am schlagendsten scheint die Analogie unstreitig, wo ein inneres Band verschiedene Geschäftszweige verschlingt. Der Viehzüchter, also Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft, zum Beispiel produziert Häute, der Gerber verwandelt die Häute in Leder, der Schuster das Leder in Stiefel. Jeder produziert hier ein Stufenprodukt und die letzte fertige Gestalt ist das kombinierte Produkt ihrer Sonderarbeiten. Es kommen hinzu die mannigfachen Arbeitszweige, die dem Viehzüchter, Gerber, Schuster Produktionsmittel liefern. Man kann sich nun mit Adam Smith einbilden, diese gesellschaftliche Teilung der Arbeit unterscheide sich von der manufakturmäßigen nur subjektiv, nämlich für den Beobachter, der hier die mannigfachen Teilarbeiten auf einen Blick räumlich zusammensieht, während dort ihre Zerstreuung über große Flächen und die große Zahl der in jedem Sonderzweig Beschäftigten den Zusammenhang verdunkeln. Was aber stellt den Zusammenhang her zwischen den unabhängigen Arbeiten von Viehzüchter, Gerber und Schuster? Das Dasein ihrer respektiven Produkte als Waren. Was charakterisiert dagegen die manufakturmäßige Teilung der Arbeit? Dass der Teilarbeiter keine Ware produziert. Erst das gemeinsame Produkt der Teilarbeiter verwandelt sich in Ware. Also wir haben ja zweierlei Teilung der Arbeit. Also wir haben die einmal innerhalb der Gesellschaft, wo verschiedene Warenproduzenten oder auch verschiedene, die ja wiederum Manufakturen sein können, verschiedene Manufakturen ihre Produkte als Waren austauschen und mit anderen Produzenten auch konkurrieren. Und wir haben innerhalb der jeweiligen Manufaktur eine Teilung der Arbeit, wo erst das Gesamtprodukt zur Ware wird, also was quasi am Ende als letztes Stück oder im letzten Schritt des Produktionsprozesses herauskommt und dann zum Markt produziert wird. Und Marx schreibt dann weiter, das fasse ich kurz zusammen, dass diese Teilung der Arbeit in der Manufaktur eben durch diese genaue Analyse des Produktionsprozesses bestimmt wird, also in welchem Verhältnis die einzelnen Arbeiten ja aufgrund ihrer verschiedenen Zeitdauer notwendig sind, während wir auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene nun eine indirekte Kontrolle haben durch die Warenproduktion, die jedem Produzenten mitteilt, dass sobald der Preis seiner Ware sinkt, dass offensichtlich zu viel davon produziert wurde und er sich mit seinem Kapital besser einem anderen Geschäftszweig zuwenden sollte.
Und wenn das reibungslos klappt, so wie es die Ideologie will, dann ist es nichts anderes als die unsichtbare Hand des Marktes,
ja,
die sie miteinander in Verbindung setzt.
Und Marx schreibt dann weiter, ist auf der Seite 377 jetzt.
Vielleicht nehme ich was vorweg, vielleicht ist es auch falsch. Aber was ich noch als Ergänzung zu dem hatte, dass es eben zwei Arbeitsteilungen gibt, die in der Fabrik und die in der Gesellschaft, hatte ich hier noch diesen Vorwurf der Planung hingeschrieben.
Dazu komme ich gleich.
Alles klar.
Marx schreibt Seite 377. Die manufakturmäßige Teilung der Arbeit unterstellt die unbedingte Autorität des Kapitalisten über Menschen, die bloße Glieder eines ihm gehörigen Gesamtmechanismus bilden. Die gesellschaftliche Teilung der Arbeit stellt unabhängige Warenproduzenten einander gegenüber, die keine andere Autorität anerkennen als die der Konkurrenz, den Zwang, den der Druck ihrer wechselseitigen Interessen auf sie ausübt, wie auch im Tierreich der Krieg aller gegen alle die Existenzbedingungen aller Arten mehr oder minder erhält. Dasselbe bürgerliche Bewusstsein, dass die manufakturmäßige Teilung der Arbeit, die lebenslängliche Annexation des Arbeiters an eine Detailverrichtung und die unbedingte Unterordnung der Teilarbeiter unter das Kapital als eine Organisation der Arbeit feiert, welche ihre Produktivität steigere, denunziert daher ebenso laut jede bewusste gesellschaftliche Kontrolle und Regelung des gesellschaftlichen Produktionsprozesses als einen Eingriff in die unverletzlichen Eigentumsrechte, Freiheit und sich selbst bestimmende Genialität des individuellen Kapitalisten. Es ist sehr charakteristisch, dass die begeisterten Apologeten des Fabriksystems nichts Ärgeres gegen jede allgemeine Organisation der gesellschaftlichen Arbeit zu sagen wissen, als dass sie die gesamte Gesellschaft in eine Fabrik verwandeln würde. Das meintest du, oder?
Genau dies, also eine treffende Polemik.
Ich denke, was Marx hier zeigen will, ist, dass diese Manufaktur, also diese bis zum letzten getriebene, ja schon wissenschaftliche Analyse des handwerklichen Produktionsprozesses unter widersprüchlichen Bedingungen erwächst, dass sie nämlich innerhalb eines Systems erwächst, welches auf die Gesamtgesellschaft betrachtet, überhaupt keine wissenschaftliche Analyse darstellt, sondern oder besitzt oder ja auch keine Instanz, die sowas durchführen würde. Und stattdessen eben diese, ja, am Ende Anarchie des Marktes, durch die sich das richtige Verhältnis der einzelnen Produktionen, ja, durch Abweichung vom Durchschnitt und immer wieder Ausregelung einstellt.
Man kann das schon als eine Schizophrenie begreifen, dass es eben im einen so eine Abscheu vor irgendeiner vernunftmäßigen Planung ist und innerbetrieblich, aber nichts dem Zufall überlassen wird.
Ja.
Hat mir gefallen in der Absatz.
Ja, ich denke, und was natürlich, was wir hier natürlich anschließen können, ist, was daraus natürlich erwächst, sind jetzt auch zwei entgegenlaufende kapitalistische Ideologien, also wie Marx das ja auch schon anspricht. Also einmal diese Ideologie, dass die gesamte Gesellschaft ja nur ein Reich der Freiheit wäre, wo sich unabhängige Produzenten gegenüberstehen, was offensichtlich der Fall ist, wenn die einzelnen Kapitalisten betrachtet werden, was aber offensichtlich falsch wiederum ist, wenn man sich einfach mal die einzelne Werkstätte anschaut, die unter rigider Autorität steht. Und andererseits die entgegengesetzte Ansicht, dass man diese Autorität innerhalb der Werkstatt nur auf die Gesamtgesellschaft übertragen und die Gesamtgesellschaft in so eine große Fabrik verwandeln sollte. Was natürlich auch nichts anderes ist als diese spezielle Form, also diese absolute Autorität des Kapitalisten in seiner Werkstatt jetzt auf die Gesamtgesellschaft zu übertragen. Ich denke, man kann sagen, wie das, sag ich mal, unter Lenin und Stalin tatsächlich ja auch positiv ausgesprochen wurde, dass quasi die Gesamtgesellschaft als Fabrik organisiert sein sollte und wo sich dann aber auch innerhalb einiger Jahrzehnte herausgestellt hatte, dass diese Art der ja am Ende nach wie vor kapitalistischen Produktion der Anarchie des Marktes unterlegen war. Aber vielleicht gehen wir jetzt auch hier zu weit.
Ja, vielleicht gehen wir da zu weit. Also ich finde nur, dass es halt ein Widerspruch ist, der nicht aufgelöst wird, indem man sich auf eine Seite schlägt.
Ja.
Und ein gutes Beispiel ist von, wenn man eine Seite sich vornimmt, dann ist sie so falsch, dass nicht mal ihr Gegenteil richtig wäre. Genau.
Ja, also vielleicht lässt sich das so sagen, ne? Also Marx will jetzt hier keine faschistische Verwandlung der gesamten Gesellschaft in so eine autoritäre Fabrik damit ansprechen so, oder quasi bezwecken, sondern was er ja sagt, ist quasi, dass diese Unterordnung innerhalb der einzelnen Fabrik selbst eine kapitalistische Form ist, die nur mit ihrem Gegenteil zusammen existiert, nämlich der Konkurrenz und der Anarchie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.
Ich finde es aber gut, dass du das nochmal so phrasiert hast, weil die Utopien gibt es ja heute auch noch von so technokratischen Gesellschaftsaufbauten.
Mhm. So, jetzt probiere ich mal den Rest ein bisschen kürzer noch zusammenzufassen. Unter Kapitel 5 auf Seite 380 der kapitalistische Charakter der Manufaktur. Also wir hatten schon angesprochen, dass es einen Minimalumfang an Kapital jetzt nun gibt, da wir eine bestimmte Gliederung des Produktionsprozesses haben. Also dass zum Beispiel Nadeln lassen sich nicht mehr von einer Person herstellen, sondern man braucht diese Zergliederung in diese 92 Teilschritte und die natürlich mit in entsprechenden Proportionen, jedenfalls grob, einzelnen Leuten zugewiesen werden müssen. Wie auch schon bei der Kooperation, sagt Marx, die Produktivkraft der Manufaktur entspringt dem Kapital. Also Marx sagt, Seite 381, wie in der einfachen Kooperation ist in der Manufaktur der funktionierende Arbeitskörper eine Existenzform des Kapitals, der aus vielen individuellen Teilarbeitern zusammengesetzte gesellschaftliche Produktionsmechanismus gehört dem Kapitalisten. Die aus der Kombination der Arbeiten entspringende Produktivkraft erscheint daher als Produktivkraft des Kapitals. Dieses erscheint es hier natürlich zu deuten, würde ich sagen. Also quasi, er sagt, es ist natürlich tatsächlich so, dass erst das Kapital diese verschiedenen Arbeiter zusammenbringt und auch erst diese Analyse durchführt und auch erst durchführen kann. Also keine andere Instanz war historisch dazu in der Lage bisher. Nichtsdestotrotz, diese Produktivkraft ist jetzt nicht die des Kapitals. Also es ist nicht der Kapitalist mit seiner Geldsumme, der das schafft, sondern am Ende ist es die stoffliche Produktivkraft, die dadurch entsteht, dass man viele Arbeiter zusammennimmt und deren Zusammenwirken wissenschaftlich analysiert und in einzelne Teilschritte zerlegt. Und diese Form der Arbeitsorganisation ist natürlich auch in ganz anderen gesellschaftlichen, unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen prinzipiell möglich.
Der Springpunkt für mich ist aber der, dass trotz der Erscheinung ist es trotzdem so, dass mir das wohl klar ist, dass es der Arbeit angehört. Aber der Springpunkt hier für mich ist, dass den Eigentumstitel auf die Produktivkraftsteigerung, den hat halt weiterhin das Kapital. Ja. Weil es eben erst innerhalb seiner gesetzten Bedingungen geschieht.
Du hattest mal irgendwo so einen Satz vorgelesen, dass diese Produktivkraftsteigerung in der Kooperation kostenlos ist fürs Kapital. Also es bezahlt die einzelnen Arbeiter nach wie vor zum Wert ihrer Arbeitskraft, gewinnt jetzt aber eine Zusatzproduktivkraft und zwar kostenlos.
Genau. Ja.
Die Manufaktur verändert jetzt im Gegensatz zur Kooperation die Arbeitsweise, darüber haben wir gesprochen, durch diese Analyse der Teilprozesse. Und sie verändert auch den Arbeiter. Und zwar schreibt Marx auf der Seite 381, sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnormität, indem sie sein Detailgeschick treibhausmäßig fördert durch Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben und Anlagen.
Ich würde den Satz noch zu Ende führen, ja, weil ich bitte. Ihn sprachlich gar nicht schlecht finde und weil er in seiner Stärke auch für sich steht. Wie man in den La Plata-Staaten ein ganzes Tier abschlachtet, nur um sein Fell oder seinen Teig zu erbeuten.
Und die Manufaktur verändert jetzt auch die Stellung des Arbeiters gegenüber dem Produktionsprozess. Und zwar schreibt Marx auf der Seite 382, wenn der Arbeiter ursprünglich seine Arbeitskraft an das Kapital verkauft, weil ihm die materiellen Mittel zur Produktion einer Ware fehlen, versagt jetzt seine individuelle Arbeitskraft selbst ihren Dienst, sobald sie nicht an das Kapital verkauft wird. Sie funktioniert nur noch in einem Zusammenhang, der erst nach ihrem Verkauf existiert, in der Werkstatt des Kapitalisten. Seiner natürlichen Beschaffenheit nach verunfähigt, etwas Selbstständiges zu machen, entwickelt der Manufakturarbeiter produktive Tätigkeit nur noch als Zubehör zur Werkstatt des Kapitalisten. Also durch seine Spezialisierung und auch durch die notwendige Spezialisierung aller anderen Schritte des Produktionsprozesses ist der Arbeiter nur noch in der Lage, gesellschaftlich produktiv zu arbeiten, wenn er mit einer Vielzahl anderer spezialisierter Arbeiter zusammengebracht wird.
Und ich finde es bemerkenswert, wie scharf das hier formuliert und herausgebracht ist, weil das vor 150 Jahren ist. Das ist ja, das hat ja heute ein Maß angenommen, dass es offenkundig ist. Also wer heute in der Mikroelektronik arbeitet oder sowas, der kann mit seinen Fähigkeiten und seinem Wissen nichts anfangen, wenn er nicht an die Maschine gelassen wird vom Kapital.
Und eins der wichtigsten Resultate ist, dass mit dieser Manufaktur auch eine Scheidung von körperlicher und geistiger Arbeit jetzt einsetzt. Also wir hatten das in der Kooperation schon, dass die Führung des gesamten Produktionsprozesses, der Wille und der Plan jetzt nicht mehr dem einzelnen Arbeiter angehören, sondern dem Kapitalisten als dem Dirigenten des Ganzen. Und Marx schreibt, es ist ein Produkt der manufakturmäßigen Teilung der Arbeit, ihnen die geistigen Potenzen des materiellen Produktionsprozesses als fremdes Eigentum und sie beherrschende Macht gegenüberzustellen. Also wir haben einmal jetzt diese geistige Analyse des Produktionsprozesses, die Zerlegung in einzelne Verrichtungen, die Wahl der Werkzeuge, die richtige Proportionierung der Arbeiter auf die einzelnen Teilschritte. Das findet jetzt komplett unabhängig von den einzelnen Arbeitern statt und gehört dem Kapitalisten oder seinen Ausführungsorganen. Ja, und Marx grenzt nochmal die Manufaktur vom Handwerk des Altertums, also des griechischen Altertums ab, und insofern als das, er sagt, Zweck der Manufaktur ist nicht die Verbesserung des Gebrauchswerts, also die Qualität der einzelnen Erzeugnisse, für die ja auch eine Spezialisierung der einzelnen Arbeitsschritte und der einzelnen Arbeiter sinnvoll ist, sondern das Ziel ist rein der Tauschwert, also die Ware zu verbilligen. Und überall, wo wir im Altertum einen Lob der Spezialisierung finden, geht es immer darum, dass dadurch die Feinheit der Waren, ihre Qualität, ihre Schönheit, ihre Brauchbarkeit und so weiter verbessert wird.
Und der Preis, der dafür im Kapitalismus zu zahlen ist, auf Seiten der Arbeiter, jetzt habe ich den Bogen, da wollte ich noch hinzufügen, dass ich gesehen habe, dass wenn da Adam Smith noch zitiert wird, auf Seite 384, dann finde ich noch bemerkenswert, dass es da steht, dass diese einseitige Verkümmerung der Arbeiter die Menschen eben so schlecht ausstattet, dass selbst Adam Smith eben einen Volksunterricht von Staatswegen empfiehlt, um dem entgegenzuwirken, was durch das Kapital da und durch die Fabrikarbeit da angerichtet wird. Wenn auch, wie Marx noch zusetzt, nur in vorsichtig homöopathischen Dosen.
Ja.
Aber erinnert wieder an eine Tendenz, wo das Kapital quasi so verheerend ist, dass die Öffentlichkeit oder der Staat eben sich wieder darum kümmern muss, die Bedingungen wiederherzustellen, die das Kapital auch wieder vorfinden möchte. Hatten wir ja schon auch bei der absoluten Mehrwertproduktion mit der maßlosen Verlängerung des Arbeitstages.
Ja. Er erwähnt das ja auch irgendwo am Rande nur, aber diese Vereinseitigung der Arbeitstätigkeit führt natürlich auch zu körperlichen und natürlich auch psychischen Schädigungen. Also, ja, ich erinnere mich zum Beispiel an Geschichten von meinem Großvater, der, ich glaube, es war entweder eine Tante von ihm oder eine Großmutter, die halt auch seit dem Alter von 14 Jahren halt am Spinnstuhl saß. Also ich glaube in Heimarbeit irgendwo in Schlesien oder so. Und die halt, sag ich mal, ein krumm gewachsenes Kreuz hatte. Also die dann quasi, sag ich mal, einseitig schief war, weil sie quasi immer über diesem Spinnstuhl gebeugt 10-12 Stunden am Tag für mehrere Jahrzehnte gesessen hatte. Also das ist natürlich die Folge dieser Vereinseitigung auch.
Ich dachte jetzt, was tust du jetzt für eine Geschichte auf? Aber da hat man ihrer Statur quasi angesehen, dass sie Zubehör der Maschine war.
Ja, ne? Ich würde schließen auf der Seite 390 für dieses Kapitel. Wir hatten ja jetzt immer schon mal die Maschinen und ihre sporadische Anwendung erwähnt. Und zwar schreibt Marx dort auf der Seite 390, die Manufaktur gipfelt als ökonomisches Kunstwerk auf der breiten Grundlage des städtischen Handwerks und der ländlich-häuslichen Industrie. Ihre eigene enge technische Basis trat auf einem gewissen Entwicklungsgrad mit den von ihr selbst geschaffenen Produktionsbedürfnissen in Widerspruch. Also Marx erwähnte dort, das habe ich jetzt kurz übersprungen, dass die gesamte Manufakturperiode über Klagen der Kapitalisten über die Insubordination, also den Disziplinmangel, die Aufrührerischkeit der Arbeiter haben. Also es bleiben nach wie vor Handwerker, die jetzt unter einem Dach beschäftigt werden. Und die Gesamtproduktion ist abhängig von diesen einzelnen Menschen, diesen einzelnen Arbeitern und ihrem Detailgeschick. Also das Kapital ist nach wie vor abhängig jetzt von den Arbeitern. Und das wird sich erst ändern im nächsten Kapitel mit der großen Maschinerie, wo das Kapital wirklich diese handwerkliche Form abstreift und die Produktion selber wissenschaftlich gestaltet, ohne Rückgriff auf jetzt das Geschick der Einzelnen. Und damit würde ich an der Stelle schließen.
Genau, das war auch eine recht volle Folge aus zwei Kapiteln, die beide recht gehaltvoll waren. Das 11. Kapitel zur Kooperation, das so ein bisschen Wegbereiter war für das, was alles danach kommt. Das 12. Kapitel zur Teilung der Arbeit und zur Manufaktur können beide auch immer, und darüber können wir aber auch noch diskutieren, auch verstanden werden als gleichzeitig wahrscheinlich historisch, aber auch logisch sich vollziehende Dynamik auf dem Weg zur kapitalistischen Ergreifung der Produktionsprozesse. Und eben, wie es der ganze Abschnitt so will, der Produktion des relativen Mehrwerts, mit dem es dann auch beim nächsten Mal, wie du gesagt hast, weitergeht mit der Maschinerie und großen Industrie. Da hoffen wir, dass es trotz der vielen Seiten aber auch gut zusammenzufassen ist und nehmen uns das als Ganzes vor.
Ja, und dann verabschieden wir uns auch schon für diese Folge und kündigen den nächsten an, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die 17. Folge von Kapital FM, dem Podcast zur Lektürebegleitung für alle, die das Marx'sche Kapital selbst lesen wollen. Wir sind heute das 11. und 12. Kapitel durchgegangen. Beim nächsten Mal nehmen wir, wie Fritz das schon angekündigt hatte, uns das gesamte 13. Kapitel vor. Das sind die Seiten 391 bis 530. Es gibt dort einige wesentliche begriffliche Punkte, auch viel empirisches Material. Ich denke, dadurch ist es gerechtfertigt, dass wir das im Ganzen lesen. Wir probieren das in unserem normalen Format über die Bühne zu kriegen. Ich denke, das schaffen wir. Also die Seiten 391 bis 530, das 13. Kapitel. Wir danken fürs Zuhören. Fragen, Anregungen, auch kritischer Natur, nehmen wir gerne entgegen. Und zwar sind wir erreichbar per E-Mail podcast@kapital.fm. Auf Twitter sind wir @kapitalpodcast und auf Facebook heißen wir auch Kapitalpodcast. Wir wünschen gute Lektüre. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.